Wir wollen sprechen über den ersten FC Union, der ist auf Rang 15 in der Tabelle gelandet. Am letzten Spieltag hat man es geschafft, den definitiven Klassenerhalt klarzumachen. Und so kann man auch schon vor den Relegationsspielen jetzt hier im Rasenfunk drankommen. Gut gemacht, Union. Und gut gemacht vor allem deshalb, weil Katharina Reckers hier ist. Ich freue mich sehr auf sie. Sie ist Autorin und Journalistin. Ich stelle sie gleich nochmal vor. Jetzt geht's los.
Der Rasenfunk Royal.
Ich mag an mir, dass ich geil bin und alle Menschen gleich sehe.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Warum stand dieser O-Ton von Donis Afdijay so lange alleine? Weil er auf euch wirken sollte, liebe Hörerinnen und Hörer. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenburg Royal. Wir blicken zurück auf die Saison aller Vereine und heute ist Katharina Reckers da. Katharina, schön, dass du da bist.
Ey, ich freue mich auch. Und ich wünsche mir einmal dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich mag an mir, dass ich geil bin. Ich bin einfach super.
Aber das Interview dazu, das kennst du wahrscheinlich, oder? Mit den Pferden und dem Schwimmbad aus Geld.
Ja.
Es ist einfach, es ist zeitlos schön.
Ja.
Vielleicht soll ich trotzdem noch einen zweiten O-Ton in diese Lücke bauen. Das, liebe HörerInnen, wird dann im nächsten Rasenfunk Royal irgendwann mal zu hören sein. Katharina, ich finde es super schön, dass du hier bist, denn du bist nicht nur Journalistin, Autorin, Union-Fan, das hatte ich in dieses Segment hier reingebracht, sondern du hast auch den sehr empfehlenswerten Podcast Rasenball gemacht und den würde ich gerne allen Hörenden ans Herz legen und ich finde das sehr schön und auch da ist ja ein bisschen Union vorgekommen. Hab mich gefragt, wie es dazu kommen konnte.
Ja, wie denn eigentlich? Man fragt sich und fragt sich.
Ja.
Nein, es sind ja die beiden Ostvereine der Bundesliga. Und Ostvereine der Bundesliga, wenn man RB Leipzig so nennt, dann werden viele Menschen sehr wütend. Aber sie nennen sich selber so und das spielt ja immer wieder eine Rolle.
Der Stolz des Ostens. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel über Raber sprechen, sonst bekommen die Union-Fans, die das alles hier hören, schlechte Laune. Und die ist ja sowieso wahrscheinlich schon durchwachsen. Also wie blickst du denn jetzt erstmal, bevor wir in deine Aspekte reingehen, so generell auf diese Saison zurück? Bist du einfach nur froh, dass es vorbei ist oder wie ist es?
Ja. Ich habe dir auch schon geschrieben, als wir diesen Termin hier ausgemacht haben, habe ich dir vor dem letzten Spieltag geschrieben, ja, sweet, dass wir das hier planen, aber also ich sehe uns in der Relegation. Nach dem Spiel gegen Köln habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir müssen nochmal einen Termin schieben. Und heute Abend spielt Bochum statt Union Berlin und ich bin wirklich einfach erleichtert und auch noch, ich glaube, wie es vielen Union-Fans geht, leicht verstört von den letzten Wochen bei Union Berlin.
Ja, soll ich dir was sagen? Es haben 3 von 4 Menschen von Teams, die noch auf dem Relegationsplatz hätten landen können, haben mir geschrieben, ja du, ehrlich gesagt, ich glaube, wir brauchen einen anderen Termin.
Es war ja aber auch eine unglaubliche, also dieses Spiel gegen Köln, da wusste man ja irgendwann nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Da hat sich ja einem, also ich habe es mit bloßen Augen gesehen, wie die eigene Mannschaft sich auf dem Spielfeld in Luft auflöst. Jeder für sich. Ja.
Ja, vor allem das Witzige ist, also lustigerweise, die Saskia von Köln, die war die Einzige, die gesagt hat, Relegation, willst du mich verarschen? Ja, wir nehmen dann Montag nach dem 34. Spieltag auf, weil sie schon mit dem direkten Abstieg gerechnet hat. Aber das Lustige ist, dass ihr ja nicht das einzige Team seid, dem das so passiert ist. Bochum hat da ja auch verloren und wusste danach überhaupt nicht, warum. Und bei beiden, also sowohl bei Union als auch bei Bochum, hat das auch, also es hatte eine Auswirkung auf die Saison. Ich glaube, dass Union Glück hatte, dass man jetzt dieses letzte Spiel gegen Freiburg hatte, das irgendwie gezogen hat. Ich meine, mit diesen zwei
aber verschossenen Elfern. Aber hättest du das gesagt? Ja, also erstmal mit 2 verschossenen Elfern den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Chapeau, da war einfach mal der gute alte Fußballgott auf unserer Seite. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich habe das wirklich, ich habe mir sehr oft die Augen zugehalten. Ich habe das in der Kneipe hier in Köln auch noch geguckt.
Stimmt.
Es war stressig, es war ein stressiger Spieltag. Ja, aber worauf wollte ich gerade nochmal hinaus? Was hast du gesagt?
Naja, dass man das am letzten Spieltag, dass man dann gegen Freiburg auch noch spielt, die ja auch nicht
aber
so
ich hätte gedacht, das ist der schwierigste Gegner. Ich dachte, ja. Dann kam ja raus, dass Heidenheim, der Trainer ist, wird operiert. Der ist nicht dabei. Christian Streich und Freiburg ist halt so eine Einheit. Es ging bei denen noch um die Plätze für Europa. Mhm. Ich hätte gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Union richtig zerlegt wird, echt hoch ist.
Tja.
Also ich war am verzweifeltsten mit dem Union-Gegner tatsächlich, mit Freiburg.
Also die Angst hätte ich dir, glaube ich, nehmen können. Andererseits, man weiß es ja vorher nicht und so gerade so 34. Spieltage sind schlimm. Also der leichteste Gegner wäre Gladbach gewesen, danach dann schon Bayern wahrscheinlich.
Du, ich war im Stadion, Gladbach gegen Union. Also die beiden haben sich auch wieder mal nichts genommen an katastrophalem Fußball.
Aber das war ja immerhin mal ein Sieg von ja. Union. Und da sind wir ja im Grunde schon so beim Kern des Dilemmas. 9 Siege hat man am Ende. Das sind immerhin 2 mehr als Mainz, Gladbach und Bochum. Also die direkten Tabellennachbarn. Aber gestartet ist man ja in der Champions League. Und dein erster Aspekt, den du mitgebracht hast, der führt ja auch quasi auf den 34. Spieltag zurück der letzten Saison, wo es ja schon mal einen Zweikampf mit Freiburg gab, aber da um die Champions League-Plätze. Warum ist die letzte Saison wichtig, um diese jetzt zu verstehen?
Ich glaube, die letzte Saison war der Start in diese katastrophale Saison, weil Union Berlin, also 2019, ist Union aufgestiegen und niemand hat damit gerechnet. Das stand nicht auf dem großen Zettel da in der Vereinszentrale im Aufstieg in die erste Liga, sondern irgendwann hieß es, war ich relativ eng am Verein. Deshalb weiß ich das auch, dass da eine interne Riesenüberraschung war. Irgendwann hieß es,
ehrlich?
Scheiße, wir steigen auf. Ich glaube, das gab sogar einen Banner von den Ultras, wo stand, Scheiße, wir steigen auf. Und das eigentlich war der Plan, das Stadion ausbauen, sich langsam auf die Bundesliga vorbereiten, langfristige Ziele setzen. Und auf einmal war es so, moin, wir sind jetzt auch dabei. Erste Liga, geil. Und die Erwartungshaltung von Fans, vom Verein, von der Mannschaft war krass, dass das geklappt hat. Das ist ein kleines Wunder. Wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht sofort wieder runtergeht, weil das ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Und mit dem Mindset wurde die Bundesliga bespielt. Und irgendwann in der letzten Saison, es wurde immer sicherer, immer besser. Und ganz am Ende der letzten Saison war es auf einmal Champions League. War, glaube ich, der Endplatz, der vierte Platz. Mhm. Und man hat in der Champions League gespielt. Und das war ein Moment, wo du als Köpenicker Arbeiterverein, als dieser kleine Club, der das Märchen Union Berlin gerade schreibt in Fußball Deutschland, auf einmal zu den besten Clubs Europas gehörst. Und das hat auf der weichen Ebene bei Union, glaube ich, einfach viel verändert. Weil das hat die Erwartungshaltung von außen, von Fans, von Medien, vom Umfeld verändert, aber auch von innen. Dirk Zingler hat nicht gesagt, ja, schauen wir mal, was wird. Hauptsache Klassenerhalt dann trotzdem nächstes Jahr. Sondern es hieß jetzt einfach, okay, wir sind jetzt fester Bestandteil, wollen europäisch spielen und wollen eigentlich sogar die Champions League richtig gut rocken. Mhm. Und dementsprechend wurde halt auch eingekauft und wurden die Ebenen verändert bei Union.
Aber stimmt das denn mit dem Arbeiterverein und mit dem, dass man überrascht ist? Also du wirst natürlich recht haben, wenn du da nah dran am Verein warst, dass man es nicht geplant hat, aber eingeplant war es ja schon. Man hat sich die Quadrex-Millionen geholt, Michael Kömmel steckt mit drin und hat immer wieder Geld gegeben, verdient ja auch gut an Union. Also dass man irgendwann in die erste Liga aufsteigen sollte, war ja schon geplant. Dann ist es natürlich schnell in Europapokal und so weiter gegangen. Also die Tabellenplatzierung der letzten 5 Jahre, das sieht ja auch aus wie jemand, der auf einen Zehner hochklettert und dann runterspringt. So waren quasi die Tabellenplatzierungen.
Es war das unbedingt langfristige Ziel. Das sieht man ja ganz einfach daran, an den Plänen des Stadionausbaus und so. Also das war ja ganz klar, wir müssen erstklassig werden, wir wollen uns vergrößern, wir sehen uns in der Zukunft weiter oben. Das war gar keine Frage. Dass es so rasant passiert ist, damit hat, glaube ich, in dem Moment einfach niemand so gerechnet. Und es war auch alles gut. Ich glaube, es ist ja generell im Leben so, wenn niemand eine Erwartung an dich hat, dann kannst du voll überraschen. Mhm. Dann kannst du total glänzen. Dann kannst du die coolsten Geschichten schreiben. Aber wenn jeder von dir denkt, boah, also die sind richtig gut, das ist ja unglaublich, was die machen, dann ist die Fallhöhe halt da. Ja.
Und du würdest dann sagen, dass sich eben nicht nur der äußere Blick verändert hat, weil im äußeren Blick, da war immer schon Union irgendwie ganz besonders. Also als sie hochgekommen sind, haben alle gesagt, die gehen direkt wieder runter. Und dann hat man Union, glaube ich, ein bisschen positiver gesehen. Und der Blick war am Schluss sicherlich mit der Champions-League-Qualifikation. Da war Union das Vorzeigemodell in der Bundesliga. Und ich hatte aber den Eindruck, dass Union es besser geschafft hat als andere Clubs, den äußeren Blick vom inneren Blick zu trennen und quasi so sein eigenes Ding zu machen und fast so ein bisschen stolz darauf zu sein, dass die von draußen da jetzt schon wieder komplett ausflippen und man selber denkt sich, ja, ja, kommt, wir bleiben bei uns. Aber würdest du jetzt dann sagen, dass das mit der Champions League anders war?
Ich glaube, dass die Champions League so ein bisschen der Stoß war in die Richtung, krass, wir haben es bis hierhin geschafft. Das war ein neuer Meilenstein, der, glaube ich, auch vor der eigentlichen Erwartung erreicht wurde. Und das hieß dann dieses sich zusammensetzen und zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt auch bei den Großen mitspielen. Ja. Dann müssen wir sind Teil des Systems. Und das ist ja so ein bisschen der Witz am Profifußball. Du kannst als Kultclub, als Arbeiterverein gegen den Kommerz, kannst du dieses große Spiel nicht mitspielen. Das brauchst du gar nicht versuchen. Du musst Schritte in den Kommerz wagen. Du musst von bestimmten Prinzipien abweichen. Ich bin zum Beispiel auch gespannt, wie St. Pauli das jetzt macht in der ersten Bundesliga. Das wird auch viel verändern in dem Verein.
Ja.
Und ich würde sagen, Union Berlin ist sich bis zu diesem Zeitpunkt des Champions League Einstiegs relativ treu geblieben und hat das cool gemacht. Und das war der Punkt, wo sie gesagt haben, nee, Mann, wir müssen jetzt einkaufen wie die anderen. Wir brauchen ein paar Stars. Wir brauchen Leute, auf die wir uns verlassen können. Ein paar Knipser. Ein paar Champions auf dem Rasen. Und so wurde dann ja auch eingekauft. Es hat ja begonnen mit Isco. Du erinnerst dich an diese verrückte Geschichte?
Der auch, ja, jetzt richtig aufgeblüht ist nochmal. Eigentlich hätte man es doch gerne bei Union gesehen. Schade.
Ja, aber das war ja so die erste große Überraschung. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man war schon überrascht, als man auf einmal, ich glaube, Fotos aufgetaucht sind von Isco, läuft mit einer Sporttasche in die alte Försterei. Mhm. Und man dachte so, ach, okay, das ist der Schritt, den wir jetzt gehen. Und das wurde ja auch gar nicht negativ gesehen, sondern alle waren so, ja, irgendwie auch ein logischer nächster Schritt. Dann ist das im Unionsstil ja komplett auseinandergeflogen. Man weiß bis heute nicht ganz genau, was da passiert ist, aber da gab es ja Probleme. Mhm. Deswegen hat der Transfer dann nicht geglückt.
Also angeblich haben die Berater dann doch das netto eingefordert, was brutto drin stand im Vertrag.
Ja, das ist die offizielle Begründung. Es ist doch eine komische Begründung, oder? Das wäre echt ein Fail. Einfach.
Ja, naja, tatsächlich glaube ich, nach dem, was ich so gehört habe und gerade mit Spielern, die in der spanischen Liga sozialisiert wurden, wo du irgendwie, ich glaube, 25% maximal auf dein Einkommen zahlst, als Profispieler zumindest, ist es schon so, dass das zumindest vorgekommen sein kann und dass das vielleicht auch aber einfach eigenkalkuliert war, weil es genügend Vereine gibt, die dann sagen, boah, bevor wir jetzt zurückziehen, dann unterschreiben wir doch diesen Vertrag. Ah, okay. Also ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, aber ehrlich gesagt kann es natürlich auch ausgedacht sein, keine Ahnung.
Ja, ja, was auch immer. Irgendwas ist da gründlich schiefgelaufen. Mhm. Und dann ging es weiter mit so ein paar jungen Wilden, die in diese Transferphase gekommen sind. Das war so ein Fofana, der da auf einmal war. Ein Aronson wurde eingekauft. Und dann wurde weiter an Stars gebaggert, die ja wirklich last minute den Hof betreten haben. Und zwar Bonucci, Robin Gosens und Kevin Volland. Und das sind echt drei Kaliber. Ja.
Total. Und hat es vielleicht auch noch eine unterschätzte Rolle gespielt, dass diese Transfers erst so spät realisiert wurden? Also ich glaube, Gosens ja noch am schnellsten, aber gerade Volland und Bonucci, das war ja dann schon während der laufenden Saison, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere.
Ich hätte jetzt andersrum, ich dachte, Ich glaube, es wurde lange versucht, also es ging glaube ich, ganz schön hin und her mit Gosens.
Stimmt, hast recht.
Mhm. Gosens war, glaube ich, das Problem in Anführungsstrichen, die konnten sich lange nicht einigen. Was war deine Frage dazu nochmal?
Also hat das auch eine Rolle gespielt, dass diese Transfers erst so spät realisiert wurden? Also ja, vor allem jetzt Gosens, dann nach dem ersten Spieltag.
Also ich glaube, die Verpflichtung dieser drei Spieler hat total viel verändert. Also ich glaube, das hat ja auch Trimmel, muss man sagen, nach dem fatalen Köln-Spiel vor 2 Wochen, hat er einfach, und sowas hört man ja dann doch sehr selten, so klare Aussagen von Spielern in Interviews danach, hat er gesagt, woran es liegt, wir sind kein Mannschaftsgefüge, wir sind keine Mannschaft. Und eine Mannschaft zu sein, wo jeder gleichgestellt ist, wo es keine besonderen Stars gibt, das war ja immer der große Pluspunkt von Union Berlin, das war ja immer der USP. Mhm. Und jeder, also auch ein Trimmel, der Kapitän ist, saß unter Urs Fischer auf der Bank, ohne zu murren. Es wurde wirklich viel rotiert in dieser Mannschaft. Die hatten ihre klare Technik und jeder hat mit jedem harmoniert. Und auf einmal kommen da drei Leute, die aus einer anderen Fußballwelt auch kommen. Also ich weiß, dass ich in einem großen Interview-Podcast mit Robin Gosens gehört habe, wie er über den Unterschied Mailand und Köpenick, Berlin-Köpenick gesprochen hat. Und er hat einfach gesagt, ja, in Mailand hatte man seinen persönlichen Assistenten, da lag dein Trainingszeug, wenn du in die Kabine gekommen bist, lag da mit deinen Schuhen, die du dir gewünscht hast. Da wurde dir jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Und so ist es natürlich in der alten Försterei nicht. Und ich glaube, auch wenn es part of the game ist, auch wenn es das Geschäft ist, ist es auch nicht einfach, auf einmal für eine Mannschaft, die sich hochgekämpft hat, die das Unmögliche erreicht hat, dann auf einmal zu sagen, okay, jetzt zweite Reihe. Hier kommen Menschen, die verdienen besser, die kriegen viel mehr mediale Aufmerksamkeit. Die sind die Stars, die uns jetzt gerade durch die Champions League schießen sollen. Und dazu kamen auch so kleine Allüren natürlich, die dann irgendwie passiert sind. Also ich weiß nicht genau, warum Bedia ja zum Beispiel sehr lange nicht gespielt hat. Fofana gibt's diese krasse Szene, wie er Urs Fischer den Handschlag verweigert nach der Auswechslung. Und solche Sachen, das gab es halt vorher nicht so wirklich bei Union.
Oder es war nicht wichtig. Ganz kurz, der Interview-Podcast war das Hotel Matze mit Robin Gosens?
Ja, ja, genau.
Ja, dann werde ich das auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Können die Hörerinnen gleich weiter hören nach dieser Folge hier. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, und das haben wir auch innerhalb der Saison schon besprochen in den Union-Schwerpunkten, war, auf der einen Seite hat Union in ein anderes Regal gegriffen, weil Bonucci zu holen ist halt einfach, der ist halt Weltmeister und ist halt ein Allstar und halt, der hat natürlich einen Führungsanspruch, wenn er zu Union kommt. Auf der anderen Seite war es aber eigentlich die vergangene Transferstrategie, nur eben, sie wurde eben immer ein Regalfach höher. Also man hat ja immer schon eigentlich Spieler geholt, entweder eben welche, die sich in der zweiten Liga bewährt gemacht haben und dann aber welche, die einfach gut gepasst haben, wo man die Möglichkeit hatte. Also Juranovic war da zum Beispiel so ein Beispiel, als der kam, das war ja auch so ein erster Transfer, wo man sich gedacht hat, Mensch, nicht schlecht, oder Taiwo Avoni, den man geholt hat. Und jetzt frage ich mich im Nachhinein, weil Union hat es ja immer bestritten. Union hat immer gesagt, wenn man behauptet hat, sie haben was verändert in ihrer Transferstrategie, da hat Union gesagt, nein, wir machen alles wie immer, haltet alle die Klappe. Und vielleicht haben sie ja alles wie immer gemacht, aber die Art von Spielern hat sich dann doch verändert, weil es ist eben dann ein Unterschied, ob du einen Bonucci holst, der dann ja zu Union wechselt, auch weil sie Champions League spielen. Er wäre ja sehr wahrscheinlich nicht zu einem Team gegangen, das nicht Champions League spielt, wenn er sich nicht irgendwie einen saudi-arabischen Millionenvertrag geholt hätte als Alternative. Und das wurde dann ja auch Thema. Also ich weiß gerade nicht mehr, welches Champions League Spiel das war, aber die erste Hälfte läuft und schon twittert Fabrizio Romano, dass Bonucci unzufrieden ist, weil er nur auf der Bank sitzt. Und solche Themen holst du dir nur mit dieser Kategorie von Spielern in den Club.
Ich glaube, dass es erstmal muss man sagen, jetzt sieht man die Transferphase so kritisch und so denkt so, oh, das hätten sie anders machen müssen. Hätten sie es nicht anders gemacht und da hätten so eine Saison gespielt, wie sie jetzt war, hätten alle gesagt, ja, ihr hättet mal größer einkaufen müssen, wenn ihr Champions League spielt. Also in dem Moment, wo das passiert ist, man hat das ja beobachtet, auch aus der Fanbrille und dachte, okay, krass, sie kaufen so groß ein, aber man war jetzt nicht so, oh, ihr Idioten, ihr macht hier gerade einen Fehler, sondern alle waren so, okay, das sind jetzt wir, na klar. Wir holen uns Erfahrung rein, also internationale Turniererfahrung holen wir uns rein, wir holen uns Knipser und gute Leute und so. Das war ja erstmal per se nicht dagegen. Man hat sich das auch erarbeitet, das finanziell zu können und so weiter. Und natürlich hatten die Spieler, die gekommen sind, Robin Gosens, der hat schon damit gerechnet, für die EM aufgestellt zu werden. Das war auch schon sein Ziel. Er ist gekommen nach Berlin, um Champions League zu spielen, um da abzureißen. Also ich glaube, Kevin Volland hat am Anfang gar nicht gespielt. Der hat lange gebraucht, um sich einzufühlen in diesen Verein. Ich würde sagen, der ist wirklich seit kurzem erst drin. Und das war eine totale Enttäuschung. Bonucci, schnell wieder gegangen. Also ich meine, dass das für die Spieler eine Enttäuschung war, dass da sich eine Schere aufgemacht hat. Keine Frage. Und ich glaube, da hat die Erwartung, und das meinte ich ganz am Anfang, mit der Erwartungshaltung von allen, vom Verein, von den Fans, natürlich auch von jedem einzelnen Spieler, die da sehr hoch war und total enttäuscht wurde.
Und es könnte ja auch sein, dass es vielleicht auch das Verhältnis zwischen Spielern und Trainern verändert hat. Und damit will ich jetzt nicht sagen, irgendwie Urs Fischer hat die Kabine verloren oder irgendwie solche Phrasen. Einfach nur, aber ich stelle mir es so vor, bei Union Berlin war es schon immer so, du kommst in ein Kollektiv und du musst dich quasi mit deinen Eigenschaften so an dieses Kollektiv anpassen, dass du reinpasst und dann wirst du aufgestellt und dann wird auch alles wunderbar und dann werden eigentlich auch alle Spieler ein Stückchen besser, weil eben dieses Kollektiv sehr gut miteinander funktioniert. Also Jamie Leveling, als er damals von Fürth zu Union gewechselt ist, hat er ja ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ist ja krass, ey, wir trainieren hier ja ständig, wie man gegen den Ball spielt. Ich wusste am Anfang gar nicht, was ich machen soll, jetzt langsam komme ich rein. Gut, wurde dann bei Union nicht mehr so die Märchengeschichte, aber ist ja egal. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, ist natürlich spekulativ, dass aber dann halt, wenn ein Bonucci da kommt, vielleicht auch ein Robin Gosens, ich weiß es nicht, er wirkt immer ein bisschen anders, vielleicht auch ein Kevin Volland, dass die dann eben nicht kommen und jede Anweisung von Urs Fischer sofort gleich hinnehmen und auch verstehen, warum es erstmal eine Zeit braucht, bis man in Teams integriert wird, wo ja Bonucci zum Beispiel gleich gespielt hat, aber hat auch leider gleich Fehler gemacht. Also er war gleich mitverantwortlich für eine der ersten Niederlagen. Ich glaube, gegen Wolfsburg war das das Spiel. Das war ja dann das erste, was verloren wurde nach dem okayen Start, den man hatte, wo er einfach nicht gut aussah. Ach nee, es war das erste war Leipzig, natürlich gegen Leipzig. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und es tut mir selber so ein bisschen weh, weil ich das eigentlich nicht so machen möchte, so quasi so im Trüben zu fischen und hier so fast schon so psychologische Argumente rauszupacken. Aber auch im Nachhinein glaube ich, diese irre lange Niederlagenserie, die jetzt ja dann beginnt mit dem Leipzig-Spiel, die muss eigentlich fast auch so erklärt werden können, weil es kann nicht nur an Taktik gelegen haben, es kann auch nicht nur an der Qualität der Spieler gelegen haben, denn sonst hätte man irgendwann wieder ein Spiel gewonnen, denn Union ist ja eigentlich nicht schlecht von allen Umständen.
Ich habe da ja natürlich jetzt auch vor dem letzten Spieltag viel drüber diskutiert, dass meine Kollegin Lena Kassel hat gesagt, haben wir diskutiert und sie meinte, ja, aber die haben doch super Spieler, die müssen jetzt mal vorne zaubern im letzten Spiel. Und ich meine, aber da zaubert keiner mehr, weil das Mentale, kannst vergessen, dass bei Union gezaubert wird, weil das Mentale da auch eine Rolle spielt. Und es ist natürlich so, und das meinte ich ja vorhin auch schon, also unter Urs Fischer, der hatte die Kabine extrem gut im Griff. Und es gab nicht einen einzigen Spieler, der Grund hatte, ihm nicht zu vertrauen, weil seine Strategie ja total funktioniert hat. Er hat viel rotiert, er hat auch die Großen und die Guten und die Gesichter von Union immer mal wieder auf der Bank sitzen lassen. Und darüber wurde nicht gemurrt, weil da ein bestimmtes Vertrauen war. Er hat ja sogar geschafft, auch einen Kruse, Max Kruse gut einzuordnen, so Individualisten, hat er irgendwie mit seiner brachialen Spielsituation gut eingeflochten, so dass da ein großes Vertrauen war und man sich auch selber zurückgenommen hat. Und dann wurden halt große Leute eingekauft, die sich ungern erstmal auf die Bank setzen lassen. Und das ist auch, also das ist natürlich jetzt auch von mir Fischen im Trüben. Ich saß nicht mit in der Kabine. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine große Begeisterung ausgebrochen ist, wenn es hieß, nee, du bist noch nicht so weit. Du musst dich da noch rein fühlen. Ja.
Und welche Rolle glaubst du, hat dann quasi die Veränderung im Emotionalen des Spielplans gebracht? Also man hat ja schon vorher mehrfach Belastung gehabt durch Europapokal, aber Champions League, erstes Spiel bei Real Madrid, du bis in die Nachspielzeit hältst du 0-0, dann kassierst du 0-1 und als nächstes spielst du zu Hause gegen Hoffenheim. Zwar immerhin zu Hause, aber das muss ja was irgendwie mit dem Team gemacht haben. Gleichzeitig hieß es damals aber natürlich auch, aber was soll man auch anders sagen? Nein, natürlich fokussieren wir uns auf die Bundesliga und das ist gar kein Problem. Das sind Bonusspiele und wir genießen das einfach nur. Aber wie sehr kann man es genießen, wieder und wieder und wieder, egal in welchem Wettbewerb, zu verlieren? Also glaubst du, das ist im Nachbetrachten auch nochmal wichtig, dass es eben dieses emotionale Auf und Ab gab mit diesen Highlight-Spielen, auf die alle so krass hingefiebert haben, von dem alle so überrascht waren und dann danach hast du dann wieder verloren in der Bundesliga.
Ja, ja, und ich glaube auch, dass, also ich glaube, dass es ich habe die das Umfeld und was ich so gehört habe von der Mannschaft, vom Umfeld, vom Trainerteam nach der Saison, wo man sich qualifiziert hat für die Champions League, schon als sehr erschöpft wahrgenommen. Weil trotzdem haben sie unglaubliche Kräfte mobilisiert und sind nicht eingebrochen, haben diese unglaubliche Saisonleistung geschafft. Und daran nahtlos wieder anzuknüpfen nach der Pause ist einfach körperlich und mental sehr anstrengend. Und dann natürlich auf einmal gegen Real Madrid zu spielen, das setzt sehr viel Emotion frei. Und ich glaube auch, und man kann es ja fast so ein bisschen ablesen, dass nach diesem Spiel gegen Real Madrid in Madrid dieses bittere Tor in der Nachspielzeit, dieses wirklich, wie der Name sagt, dieses eiserne Gegenhalten gegen eines der besten Teams der Welt, war so unglaublich und die Enttäuschung war so groß. Und es ist ja nicht schlimm, wenn Union Berlin gegen Real Madrid 1-0 verliert oder wenn die verlieren. Das ist nicht schlimm. Es nimmt ihm niemand übel. Und trotzdem war das, glaube ich, so eine Enttäuschung, die man natürlich nicht abgeschüttelt hat, dann am nächsten Spieltag gegen Hoffenheim.
Ja, stimmt. Hoffenheim war auch das Spiel, wo Bonucci zweimal nicht gut aussah. Ich glaube, da hat er auch einen Strafstoß verursacht.
Bonucci sah, und da hat man gemerkt, dass er, also ich war dem Bonucci-Transfer gegenüber sehr skeptisch, weil ich dachte, das ist so ein Typ, der hat schon alles durch. Der hat ja auch gar nicht, habe ich ihm unterstellt, ist natürlich trotzdem Profisportler, aber ich dachte so, was will er denn jetzt? Was ist denn gerade sein großes Ziel bei Union Berlin, bei einer Mannschaft, die ja eigentlich so frisch ist und so wahnsinnige erste Male erlebt, habe ich in der Mannschaft gar nicht so sehr gesehen. Und das große Augenöffnen für mich war dann beim Spiel gegen Real Madrid, wo ich würde sagen, es war sein größter Glanzmoment bei Union, wo er wirklich mit Ruhe und Gelassenheit agiert hat und man gemerkt hat, deswegen haben wir dich, deswegen stehst du damit drin. Ja.
Ja, wo aber natürlich Union auch komplett anders gespielt hat als halt in vielen Saisonspielen. Also du sagst, Real auswärts war so wichtig. Was hältst du denn von der These, dass vielleicht noch entscheidender das Heimspiel gegen Braga war? Denn nach dem Realspiel, also gegen Hoffenheim verloren, dann gegen Union, das war dieser beste Freistoß, da haben wir aber eigentlich, gegen Heidenheim, Entschuldigung, dieser beste Freistoß, da haben wir aber eigentlich ganz gut gespielt. Und dann kam dieses Heimspiel gegen Braga. Und Braga war ja von den Gegnern, Madrid, Napoli, derjenige, wo man gedacht hat, okay, hier müsste eigentlich was gehen. Und dann ging ja was. Man geht 2-0 in Führung und verliert aber dieses Spiel dann doch mit 2-3. Und es geht auch relativ schnell nach hinten. Das heißt, Braga kann sehr schnell ausgleichen in der zweiten Hälfte und dann dauert es eine ganze Weile und fast mit Ansage kommt irgendwann das 2-3. Und danach spielst du gegen den BVB eigentlich gar nicht so schlecht, aber verlierst 2-4. Du spielst zu Hause gegen Stuttgart und Stuttgart ist mit Guirassy halt völlig am durch die Liga schweben. Und wir wissen ja auch noch nicht, wo die da wo sie hin unterwegs waren in dieser Liga. Also meine These wäre fast, dass vielleicht dieses Prager Spiel sogar noch wichtiger gewesen sein könnte, weil das der machbarste Gegner war und man da eben auch eine Führung nicht über die Zeit gebracht hat. Und das war ja ganz Union untypisch. Das war all die anderen Jahre ja viel besser. Union liegt 1-0 vorne. Ja, okay, gut, kannst den Fernseher eigentlich auch ausmachen.
Weil sich da einfach hinten reingestellt wurde.
Ja, beziehungsweise sie können halt einfach sehr gut verteidigen und sie können sehr gut kontern. Und deswegen war es halt dann schwierig, Union zu besiegen. Aber in dieser Saison haben sehr viele Teams geschafft.
Ja. Ich glaube, diese Spiele reihen sich ein. Ich glaube, das war einmal diese Enttäuschung bei Real Madrid, die okay war, trotzdem richtig doll wehtat. Und dann gab es halt den einen Gegner, den man besiegen kann. Das weiß ja auch jeder. Wir sind ja nicht umsonst ins Turnier gekommen. Man kann besiegen und dann wird so bitter aus der Hand genommen. Und das ist, glaube ich, sportpsychologisch gar nicht schwer zu erklären, dass das einfach wehtut und ein Stück weit auch ein bisschen bricht. Und dann natürlich die Neuzugänge auf einmal merken, okay, ein Selbstläufer wird hier diese ganze Saison anscheinend gar nicht. Und die Champions League auch nicht. Weil das jetzt so ein einmaliges Ding. Und ich glaube, da fangen viele Köpfe an zu rattern. Und ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube, deine These ist gut, dass das mental viel gemacht hat mit der Mannschaft.
Und was mich total erstaunt hat, war noch eine andere Sache. Also man kann viele negative Statistiken zur Union raussuchen in dieser Saison. Allerdings muss man sagen, auch in den Spielzeiten, die besser waren, war statistisch gesehen Union in manchen Kategorien, gerade Offensivkategorien, gar nicht so gut. Und deswegen muss man da auch so ein bisschen Statistik vom Ergebnis lösen. Mhm. Aber Union ist neben Darmstadt das einzige Team der Liga, das nach Rückstand keinen Sieg mehr holen konnte. Man lag 22 Mal zurück, man hat 3 Mal davon noch einen Unentschieden geschafft und 19 Mal hat man verloren.
Ja.
Also diese Widerstandsfähigkeit, diese Borstigkeit, die Union ausgemacht hat, die war weg. Und das, obwohl das ja so ein Kern des Urs Fischer Fußballs eigentlich ist, dass du gegen Union, also wenn du hinten liegst, hast du sowieso keine Chance mehr. Und wenn du aber führst, dann werden die drücken, drücken, drücken und irgendwann gibt es ein Tor nach Standard oder dann kommt ja Geraldo Becker und läuft dir davon. Irgendwas passiert dann. Warum war das diese Saison nicht da? Was meinst du?
Also ich glaube, die einfachen Tore haben irgendwann so ein bisschen aufgehört. Die mit einfach, setze ich mal in große Anführungszeichen, aber die Standardtore, über die Union gerne gekommen ist. Was, glaube ich, ganz einfach zu erklären ist mit dem Trainerwechsel. Man vergisst da ja zum Beispiel, es ist ja nicht nur Urs Fischer gegangen, es sind auch die beiden Co-Trainer gegangen, es ist das Trainerteam gegangen, die eine andere Art dann auf einmal kam, neu rein zu trainieren, die einfach sich in diesem Mannschaftsgefüge nicht so gut zusammengesetzt hat. Mhm. Und du hast, also für mich war das sinnbildlichste Spiel, war fast gegen Köln. Da hat man sich auch, das ist ja genau das passiert, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, bloß in so einem wichtigen Spiel, hat man sich auf einmal ein 2-0 aus der Hand reißen lassen von wirklich schlechten Kölnern. Also die haben ja, das braucht man nicht schönreden, so schade es ist, wie die abgestiegen sind. Es war halt leider verdient und die fehlen in der Bundesliga und so, keine Frage, aber trotzdem war das eine wirklich schlechte Mannschaft. Und Union Berlin lässt sich ein 2-0 aus der Hand reißen und löst sich schon nach der, also in der Halbzeit fiel ja das 1-2. Sie gehen mit Führung in die Kabine und kommen wieder raus und keiner weiß mehr wohin. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das war wirklich eine Mannschaft, jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Eine Mannschaft, die sich aufgelöst hat in dem Moment. Und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass in diesen Momenten da eine klare Strategie fehlt, beziehungsweise das Mannschaftsgefüge gefehlt hat und die Köpfe nicht mehr mitgemacht haben. Mhm. Und da hatte keiner mehr die Kraft, was ich vorhin gesagt habe, mit individueller Stärke zu zaubern, obwohl das Talent und die Fähigkeiten theoretisch da auf dem Platz standen, aber hat keiner gepackt. Mhm.
Und da sind wir jetzt ja dann quasi schon ganz in der Endsaison, in der Endphase der Saison, wenn wir nochmal zurückspringen in diese Niederlagenserie, die es da gab, also es gab auswärts ein 1-1 in Napoli, das war nach 12 Niederlagen in Folge das erste Unentschieden, das Union geholt hat. Und dann kommt aber ein Auswärtsspiel in Leverkusen, bei dem man heillos unterlegen ist, wie viele Teams in Leverkusen, aber da war halt Union halt auch schon in einer Tabellensituation, in der es schon wichtig gewesen wäre, irgendwie Punkte mitzunehmen. Und jetzt endet die Ära von Urs Fischer. Wie blickst du jetzt mit ein bisschen Abstand auf diese Zeit? Denn wir wissen ja, also danach wurde es nicht durch Handauflegen besser.
Mhm. Ich habe es ja auch schon im Vorgespräch gesagt. Ich glaube, ich hatte in noch keiner Saison so viele Thesen, die ich wieder durchgestrichen habe und eine neue hingestellt habe. Also es ist, wenn du 14 Spiele keinen Sieg mehr hast, so schreit das Geschäft, musst du den Trainer wechseln. Mhm. Das ist part of the game irgendwie. Andererseits hat sich ja Union auch immer so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, nicht in dem Sinne part of the game zu sein, der ein bisschen andere Verein, die Familie. Und du hast ja vorhin, du hast ja gesagt, welches war der Besondere? Du hast ja im Vorfeld so kleine Aufgaben gestellt. Und darunter war die Frage, was ist ein besonderer Moment, der mir im Kopf geblieben ist? Und für mich ist es ein besonderer Moment, den ich gar nicht so sehr bewerten möchte, sondern der einfach, glaube ich, sehr sinnbildlich für dieses ganze Geschäft ist, ist, dass Urs Fischer im Sommer, Ende Sommer, Spieler des Jahres wird, gefeiert wird. Der ganze Verein, alle Fans, die ganze Mannschaft sind unfassbar stolz darauf, mit diesem Mann als Trainer zu haben. Er wird geehrt, kriegt diesen Pokal und 3 Monate später ist er weg. Weil er nicht ja geliefert hat, der Trainer des Jahres. Und es ist vorbei. Und das ist, wie gesagt, will ich gar keinen Vorwurf machen, keinen direkten, weil es die Dynamiken des Geschäfts sind. Und Trotzdem wurde mit Urs Fischer auch ein richtiger Haufen Union-DNA rausgeschmissen, beziehungsweise ist gegangen. Er wurde ja insofern, es wurde ja nicht so kommuniziert, dass er gekündigt wurde oder geschmissen wurde, sondern in Absprache quasi gegangen ist.
Ein Rücktritt, ja. Aber was meinst du mit Union-DNA?
Naja, das Familiäre, das ich glaube, ich habe dir geschrieben, als ich meine Themen quasi dir reingegeben habe, habe ich geschrieben, Union hat das Märchenbuch selbst zugeklappt. Das ist ja der Trainer, der immer das, der mit der Mannschaft das geschafft hat, was wo alle gedacht hätten, das ist nie möglich. Gegen Real Madrid gespielt, in die erste Bundesliga aufgestanden. Und dieser Mann geht wie jeder andere Trainer überall in allen Vereinen, weil er nicht liefert. Und das hat, und damals war die Mannschaft ja schon so aufgestellt, wie sie halt jetzt die ganze Saison aufgestellt waren mit Stars. Die waren ja schon entrückt von dem, was sie mal waren. Da hat ja schon nichts mehr funktioniert. Und mit Urs Fischer war dann natürlich das letzte Glied der Kette auch nicht mehr da. Und das war, also ich habe es schon als mutig empfunden. Mhm. Aber in dem Moment, und ich glaube, da spreche ich auch vielen aus der Seele, war man dann sehr gespannt und hat geguckt, okay, was passiert jetzt?
Ja.
Dann Interimstrainer Grote, okay, ich glaube, die verloren.
Einen Punkt haben sie geholt.
Ein Punkt 0-0 sogar, ja, genau, okay. Und da war man so, okay, und dann kam auf einmal Bielica aus dem Nichts. Und ich weiß gar nicht, hattest du den vorab auf dem Schirm?
Nein.
0,0, oder?
Wie 0,0. Gut soll ich mich im Fußball denn bitte auskennen? Aber ich finde das ja interessant. Ich glaube, wir haben Pielitzer nicht lange erlebt, aber mit der Verpflichtung müsste man doch eigentlich so ein bisschen ablesen können, was die Union-Verantwortlichen dachten, dass unter Urs Fischer gefehlt hätte. Und zumindest auf mich wirkte Pielitzer, und er hat das eigentlich auch ja so gesagt in seiner Antrittspressekonferenz und in vielen anderen, sehr strikt, sehr streng, fast schon so ein bisschen so, also manche Begriffe waren fast so ein bisschen militaristisch. Also das wirkte auf mich so, als hätten die Verantwortlichen den Schluss gezogen aus der schlechten Zeit unter Urs Fischer. Der war zu familiär, zu nachlässig. Vielleicht hat er sich auch zu sehr vor die Spieler gestellt. Denn das, fand ich, hat Urs Fischer ganz herausragend gemacht, dass er auch nach der 6., 7., 8. Niederlage in Folge nicht gesagt hat, ja, sorry, was soll ich denn mit diesen Gurken machen? Sondern immer gesagt hat, ja, da habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Wir können uns nur entschuldigen. So geht das natürlich nicht. Aber jetzt schauen wir halt weiter. Also ich fand, dass er eben sehr beschützend war. Und es gab zwar hin und wieder mal so leise Kritik, aber bei Urs Fischer war es so, dass du die Kritik oft nur erkannt hast, wenn du ihn kanntest und wusstest, was er gerade sonst gesagt hätte in dieser Situation, und dann konnte man es quasi rausinterpretieren, und offenbar wollte man das anders haben. So interpretiere ich die Verpflichtung von Bielica, oder siehst du es anders?
Nee, sehe ich genauso. Urs Fischer war ja ein außergewöhnlich bedachter Trainer, mit einer großen Strenge der Mannschaft gegenüber, aber den Medien gegenüber. Also er brauchte weder den großen Rummel, noch hat er gebadet im großen Applaus, den er auch bekommen hat, und hat sich sehr schützend vor die Mannschaft gestellt und hatte eine sehr klare Sprache mit der Mannschaft und auch nach außen hin. Und die war nicht sonderlich blumig, sondern eher bescheiden. Ja. Und dann haben sie sich auf einmal das absolute Gegenstück geholt, aus dem Hut gezaubert. Ja, und ich überlege gerade, wie es mir da ganz am Anfang ging. Ich glaube, wie alle haben einfach alle gehofft, dass diese schmerzhafte Trennung von Urs Fischer jetzt auch die richtige Entscheidung war. Ich glaube, es wäre unerträglich gewesen, hätte man sofort gedacht, scheiße, das war falsch. Und man hat so ein bisschen abwartend geschaut, was passiert. Hm. Und erstmal sah es sehr gut aus. Ich glaube, das war ein großes Aufatmen, auch in der Kabine, weil es, was man ja niemandem vorwerfen kann, es saßen da ja keine Leute, und auch der Gosens und Volland, die geholt wurden, das war ja niemand, der die Arbeit verweigert hat. Es war ja eine Hilflosigkeit, und man konnte sich ja auch während der Saison manchmal überhaupt nicht erklären, warum es gerade nicht mehr funktioniert, einfach vorne und hinten nicht. Mhm. Und das ist ja das Schlimmste, wenn du genau weißt, woran es liegt, dann kannst du daran arbeiten. Aber das war ja so eine gesamte Verzweiflung, die jetzt schon im Raum stand, als Bielica kam. Und erstmal hat dieser kleine Aufschwung geholfen.
Mhm. Dieser Sieg gegen Gladbach im 4-2-3-1 mit Gosens als Linksaußen, damit er nicht so viel verteidigen muss. Wo man sich auch dachte, ja, Gute Idee. Mensch, sehr gut.
Du siehst mich.
Die Rakete. Ja. It is. Aber es sollte halt irgendwie nicht nachhaltig gewesen sein. Also man holt unter Bielitzer bis zur Winterpause noch 2 Siege. Eben gegen Gladbach, dann gegen Real zu Hause 2-3. Auch ärgerlich, weil Real dann irgendwann nur noch mit der zweiten Elf gespielt hat, aber es hat halt trotzdem für Real gereicht, ist halt auch Madrid, sollte noch anderen deutschen Teilnehmern gegangen sein, stand der Aufzeichnung noch nicht allen Deutschen, dass sie verloren haben gegen Real, könnte aber nach dem Finale so sein, dass Real einfach einmal die Bundesliga abgewatscht hat, aber anderes Thema. Dann in Bochum, schwaches Spiel, verloren, aber zu Hause nochmal gegen Köln gewonnen und Hollerbach hat da eine große Rolle gespielt und das war ja auch so interessant, dieser Teil des Trainereffekts war schon da, fand ich, dass eben Spieler, die vorher es nicht so wirklich ins Team reingeschafft haben, dass die eine bessere Rolle gespielt haben. Gosens auf einer anderen Position. Hollerbach hatte da, ich würde sagen, sein erstes richtig gutes Spiel für Union, wenn ich gerade nicht komplett falsch liege. Das heißt, man konnte ja eigentlich optimistisch in die Winterpause reingehen. Und so ging es ja wahrscheinlich dann auch dir. Und dann hat man noch Kevin Vogt verpflichtet und Bonucci und Fofana sind gegangen. Also im Grunde hat Union an allen Stellschrauben gedreht, die wichtig waren. Also offenbar dachte man, Trainer wäre wichtig und dass es mit Bonucci nicht keine gegenseitige Liebe war, war sehr schnell erkennbar. Bei Fofana genauso. Nicht nur wegen verweigertem Handschlag, sondern ja noch wegen anderer Dinge auch.
Ja.
Und dann hat man Bonucci durch Kevin Vogt ersetzt. Also eigentlich hätte das auch eine sehr viel ruhigere Rückrunde werden können.
Ja, und es war in dem Moment, war es dann ja auch erfrischend zu sehen. Es war ja auch ein bisschen ein kollektives Aufatmen, weil man hat gesagt, okay, da ist ein Mensch mit eigener Vision. Ob man die jetzt sonderlich gerne mag oder nicht, da, geschenkt. Aber der hat eine andere Sprache, der hat ein anderes Auftreten, der ist dann ja auch so auf den Platz gerannt zum Jubeln. Und der hat die Leute, die Spieler anders gesehen, anders eingesetzt, hat nicht die Urst-Fischer-Taktik gemacht. Das klassische 5-3-2 von Urs Fischer, was er sehr erfolgreich gerockt hat, sondern hat er sein eigenes Ding gemacht. Und das war cool erstmal. Kipppunkt, Spiel gegen Bayern.
Ja, das Nachholspiel.
Absoluter Kipppunkt. Das Nachholspiel. Da ist es für alle, die es vielleicht gerade nicht mehr auf dem Schirm haben, gab es eine Auseinandersetzung zwischen Leroy Sané und Bielitzer, in der Bielitzer die Hand mehr oder weniger ausgerutscht ist. Es gab eine Watschen, eine Ohrfeige. Ihm wurde, ich habe einmal gelesen, er hat Sané ins Gesicht geschubst.
Okay, alles klar.
Falls man sich das darunter vorstellen kann. Und
also es war kein Schlag, es war eher so, wer schon mal Kleinkinder dabei zugeguckt hat, wenn die sich streiten, die hauen sich auch manchmal so ein bisschen komisch. Aber es war natürlich eine Tätlichkeit und auf dem Weg zum, wurde dann in den Zuschauerraum verwiesen und da hat er sich gleich noch mit dem Zuschauer angelegt. Also sprich, man könnte jetzt auch nicht sagen, dass Bielitzer, also das Adrenalin war nicht schnell abgebaut und das Testosteron, sondern das halte noch ganz schön nach.
Ja, und das hat mich, also muss ich ganz ehrlich sagen, diese Situation hat mich wirklich entsetzt. Wie man die Mannschaft so sehr im Stich lassen kann, in so einer extrem wichtigen Phase. Und das ist genau auch komplett gegen die Union Berlin-DNA. So ein schwerer Begriff, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist dieses nicht im Mannschaftsgefüge denken, sondern nur für sich denken als Cheftrainer. In diesem Moment hat er in Kauf genommen, weil er genervt von Leroy Sané war, der bestimmt auch provozieren kann. Aber ey, da musst du doch als Cheftrainer drüber stehen. Wenn jemand mal auf dem Platz, wenn einem Trimmel die Hutschnur reißt, okay, kann auch nicht geil, ehrlich gesagt, aber kann passieren. Einem Cheftrainer darf das nicht passieren. Nicht im Abstiegskampf, nicht in so einer Phase, nicht wenn er so frisch bei der Mannschaft ist. Aber es ist ihm passiert und er hat sich im Interview danach nicht mal entschuldigt. Er hat sich bei der Mannschaft entschuldigt, aber bei Sané meinte er, nee, alles, also hat er sich nicht entschuldigt.
Ja, er hat sich von ihm provoziert gefühlt. Ich muss sagen, ich fand das Interview danach fast schlimmer als das, was im Spiel passiert ist, weil Emotionen, Adrenalin und so weiter und ja enormer Druck. Also man darf das ja auch nicht kleinrechnen. Union, die waren zwischendurch Tabellenletzter. Ich glaube, zu dem Spiel waren wir dann 16. oder irgendwie so um Dreh rum. Aber also das ist auch wirklich eine schwierige Situation. Aber dann quasi auch nach dem Spiel.
Als Trainer.
Dann,
vielleicht reagiere ich da auch speziell nochmal als, weiß nicht, junge Frau, die da die so ein Verhalten unsagbar ätzend findet. Aber du musst dich doch bei deiner Mannschaft im Griff haben. Wenn du so frisch dabei, ja.
Ja, das stimmt schon. Aber weißt du, was passiert ist? Ist passiert. Also, das ist, und er hat ihm ja nicht irgendwie jetzt voll eine geknallt, sondern, ja, okay, war eine Tätigkeit, war doof, darf auf gar keinen Fall passieren. Aber dann danach musst du dich hinstellen, musst sagen, ich weiß nicht, was mit mir los war, ich habe mich nicht wiedererkannt, ich möchte mich bei allen entschuldigen, zuvorderst bei Leroy Sané, aber auch bei meiner Mannschaft, denn die wissen ja, das ist überhaupt nicht das, wofür wir stehen, bei den Fans. Also dann musst du wirklich dich ganz tief in den Staub legen, und zwar, du musst es auch meinen, du musst es nicht
ganz
nur.
Ganz genau.
Und dass er das nicht gemacht hat, danach, es sind ja auch viele kritische Artikel erschienen, und unter anderem, also er wurde dann für 3 Spiele gesperrt, es hätte auch sein können, dass es viel, viel schlimmer wird, und dann gab es auch die ersten Artikel unter anderem im Kicker, wo es hieß, also im Grunde, er könnte jetzt auch direkt wieder weg sein, wenn die Sperre länger gewesen wäre, wäre er länger wieder weg gewesen, und ich konnte das wegen seines Verhaltens nach der Aktion, konnte ich das gut verstehen. Mit der Aktion selber hätte ich noch gesagt, wer weiß, ob es da vielleicht noch irgendwie mildernde Umstände gibt, die wir nicht kennen, weil
auch er hat ja auch echt Glück gehabt, ne? Der wurde nicht lange suspendiert, 3 Spiele.
Genau.
War also dafür, dass er auch so wenig Reue gezeigt hat danach. Ja, man hätte dann wirklich erwartet, dass er in die Kabine geht und sich bei Leroy Sané entschuldigt, dass er sich vor den Kameras entschuldigt und so weiter. Klar, damit hätte man es abfedern können. Ist aber in dem Maße nicht passiert. Ja. Ich glaube, 25.000 Euro und 3 Spiele gesperrt war die Strafe.
Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, es gab jetzt dann im Nachhinein viele Artikel, dass eben Teile des Teams nicht zufrieden sind mit Bielitzer. Und das gibt's aber, glaube ich, immer. Also jetzt so grundsätzlich, da hat Dirk Zingler schon recht, wenn er sagt, auch wenn es kurz vor der Entlassung von Bielitzer war, aber er hat schon recht, wenn er sagt, ey, in jedem Kader kann ich dir 5, 6 Leute rankern, die sagen, sie sind gerade unzufrieden. Was ich so interessant fand, war, dass in der Phase das aber auch an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Und Union hat zwar immer sehr, sehr schnell gesagt, dass da absolut nichts dran wäre, zum Teil, indem man sogar Journalisten, Kollegen direkt attackiert hat und sie namentlich genannt hat. Im Nachhinein muss man ja aber sagen, nach allem, was jetzt dann Christopher Trimmel nach der Saison gesagt hat, was mit Bielitzer passiert ist, nämlich direkt nachdem ihm Dirk Zingler den Rücken gestärkt hatte, wurde er entlassen, hat man ja schon den Eindruck, da hat sich was verändert. Und jetzt meine Frage an dich, wo du wahrscheinlich auch nur spekulieren kannst, aber waren diese Misstöne vorher nicht da, oder ist das, was sich verändert hat, dass es jetzt an die Öffentlichkeit gedrungen ist? Weil war ja Union untypisch, dass man so viel lesen konnte aus Kabinenthemen, die eigentlich sonst keine Rolle spielen.
Hat mich auch sehr gewundert, hat, glaube ich, viele Fans sehr gewundert. Es hieß dann ja, Bielitzer fliegt raus, und Union Berlin hat dazu eine Woche oder so gar nichts gesagt. Und das kam ich glaube, der Kicker hat das geschrieben oder so. Und das ist ungewöhnlich, weil die Kommunikation vom Verein eigentlich immer sehr gut und sehr gesittet ist und es einen krassen Zusammenhalt intern gab, dass da keine Infos rausgeflutscht sind. Und das ist auf einmal gebrochen. Und ich weiß, ich habe mich von einem Marco Rose hat mal gesagt in einem Interview für den Rasenball, von jemandem.
Was ist das für ein Podcast? Das klingt ja total interessant. Wer hat denn den gemacht?
Dieser eine. Nein. Und der meinte mal, er liest gar nichts. Er liest das alles überhaupt nicht. Weil wenn es gut läuft im Fußball als Trainer, bist du der Geilste. Wenn es schlecht läuft, bist du der Vollidiot. Und so ist es ja auch. Und natürlich ist das, hat das auch Bielitzer ereilt, das hat Urs Fischer ereilt, das wird alle ereilen. Es hätte auch Jürgen Klopp ereilt, wenn der jetzt noch lange geblieben wäre und es läuft auf einmal nicht mehr, ist er auch der Buhmann. So ist es. Also gibt es, glaube ich, immer auch Leute, die gegen einen schießen, und bei Bielitzer bestimmt auch zu Recht, aber wie das Geschäft halt läuft. Dass es so an die Öffentlichkeit kommt, dass Leute wie Trimmel auf einmal sich dann auch so klar äußern, das ist schon eine Veränderung, die sich wirklich angebahnt hat und die ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Und die ja auf das ganze Mannschaftsgefüge eingewirkt hat. Und das ist eigentlich kein Union-Style.
Und glaubst du, dass da auch eine Rolle gespielt hat, dass diese Saison Union nochmal entglitten ist? Also erst gab es diese ewige Niederlagenserie und man hing ganz tief unten drin. Und dann ist man ja eigentlich rausgekommen. Und mit dem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt, ich glaube, es war der Spieltag oder der davor, mit dem Sieg gegen Werder Bremen, da hatte man ja dann 9 Punkte Vorsprung auf Rang 16. Das war dann 26., 27. Spieltag. Und man hatte das Gefühl, okay, gut, also sie haben sich jetzt zumindest halt aus der Abstiegszone rausgespielt. Und jetzt ist es halt noch, in Anführungszeichen, nur ein Sieg. Und da wird das schon passen. Wir wussten noch nicht, dass Mainz einfach nicht aufhört zu gewinnen und so weiter und so fort. Aber warum ist es denn Union dann noch ein zweites Mal passiert, dass diese Saison entglitten ist und man ja quasi am 33. Spieltag, nach dem 33. Spieltag auf dem Relegationsplatz lag?
Ja, also es gab diesen Moment, wo ich auch, mit befreundeten Fans und mit Menschen, die sich auch gut mit Fußball auskennen, waren sich alle immer so einig, was natürlich auch immer blauäugig ist, das weiß ich auch im Abstiegskampf, aber man hat so... im privaten Kreisen gesagt, Union ist aus dem Gröbsten raus, das wird jetzt nicht mehr, also es ist Abstieg abgewandt. Man war ja so ein bisschen mit Gladbach auf Augenhöhe und hat da irgendwie traurigen Fußball gespielt, aber geschenkt. So. Mhm. Und auf einmal ist diese ganze Kiste ja nochmal richtig doll ins Wackeln gekommen. Und das meine ich auch mit, ich hatte sehr viele Thesen und Ideen, die ich immer wieder streichen musste. Wie man vielleicht auch gemerkt hat, war ich echt unzufrieden zeitweise mit Bielica und mit seiner Art, diesen Verein zu führen oder diese Mannschaft zu führen. Da ist so ein bisschen Vertrauen weggebrochen, wo ich überhaupt nicht mehr einschätzen konnte, was da gerade seine Idee ist. Er ist dann ja auch total zum alten Urs Fischer Fußball wieder zurückgegangen. Ja, einfach. Genau, ja. Diese frischen Akzente, die er ganz am Anfang gesetzt hat, die offensiver waren, die anders waren, hat er dann wahrscheinlich auch aus Angst und Stress gesagt so, oh, nee, doch nicht, dann machen wir es jetzt doch wieder so, wie es auch schon nicht geklappt hat. Und alle haben es angeguckt, waren so, was, hä? Und trotzdem muss man ja einfach sagen, und das hat ja dann das Spiel gegen Köln auch nochmal gezeigt, vor 2 Wochen. Ich glaube, jetzt ganz am Ende hättest du Pep Guardiola dahinstellen können. Mhm. Und der hätte auch nichts besser gemacht. Es lief einfach gar nicht mehr so sehr über den Trainer, als über jeden einzelnen Kopf, der in der Kabine saß und darüber, dass die Rädchen nicht mehr ineinander gegriffen haben.
Ja, sehr interessanter Punkt. Also weil die Stabilität war ja weg, deswegen ja mehrmals entgleitet einem die Saison, ist ja klar. Und wir haben jetzt schon viel über das Mentale gesprochen, aber müssen wir an der Stelle dann vielleicht auch nochmal über die Kaderzusammenstellung sprechen? Denn ich habe es ja, deswegen habe ich vorhin nämlich auch nochmal die Wintertransfers gesagt. Also ich habe noch Vertessen und Kevin Behrens, die habe ich weggelassen. Aber gut, der eine ist halt besonders schnell unsere Tore schießen und der andere, nee, nicht Kevin Behrens, ist ja Quatsch. Wen meinte ich als zweiten?
Kevin Behrens ist weg.
Ja, genau, der ist gegangen. Chris Bedia war derjenige, den ich meinte. Genau, Behrens ist weg, Vertessen ist gekommen. Genau, aber man hat ja eben auch Kevin Vogt geholt. Und Nenad Bjelica hat ja dann auch später mal in einem Interview gesagt, naja, er kam ja aus der Winterpause zurück und dann war die Dreierkette da. Und dann war es gegen Freiburg, war es im Grunde ein Spiel wie unter Urs Fischer, nur ohne Chancen. Und das war ja dann, und dann kam schon das Bayern-Spiel mit all den anderen Nebenthemen und dann wurde da auch gar nicht mehr so sehr drüber gesprochen. Dann wurde viel über Marie-Louise Eta gesprochen, auch zu Recht und so weiter. War ja auch, das war ja eine der positiven Sachen, dass wir uns alle schon mal dran gewöhnen konnten, dass wir hoffentlich, dass wir öfter sehen, dass da mal eine Frau in der Seitenlinie stand und die Welt ist nicht in Flammen aufgegangen. Aber dahinter steckt ja auch, und das hat eben Bjelica einmal in einem Interview auch recht ausführlich erklärt, er hat gesagt, naja, mit diesem Kader, wie ich ihn habe, da muss ich eigentlich Dreierkette spielen, weil Kevin Vogt, der kann in der Viererkette jetzt weder links noch rechts spielen, der ist besonders stark, wenn er in der Mitte einer Dreierkette spielt. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, war das vielleicht gar nicht sein Wunsch, dass man Kevin Vogt holt, sondern hat Oliver Runert gedacht, wir brauchen jetzt Kevin Vogt, weil wir brauchen mehr Stabilität hinten drin. Also sprich, welche Rolle spielt denn die Kaderzusammenstellung jetzt mal auch jenseits von so mentalen und hierarchischen Dingen? Ist das vielleicht somit eigentlich der Hauptpunkt dieser Saison? Wenn wir sagen, die Trainer waren es eigentlich nicht.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, dass ja zum Beispiel Gosens auch sehr unglücklich oft aussah auf dem Platz. Mhm. Ich musste auch nochmal auf das Spiel gegen Köln kommen, weil da hat er seine Rolle auch einmal komplett vergessen irgendwann und wusste gar nicht mehr, wo jetzt sein Aufgabenbereich liegt. Und ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Spieler, wie auch Volland oder wie auch Bedia, der ja gar nicht, also das war ja auch so ein bisschen das Wunder, dass du so ein Bedia auf der Bank sitzen hast und den irgendwie nicht fit kriegst. zum Spielen. Dann einen Hollerbach, der glaube ich, also ich glaube zum Beispiel Hollerbach wird in der kommenden Saison eine ganz große Rolle spielen bei Union. Ich glaube, der passt sehr gut in das Mannschaftsgefüge und ich glaube, der hat man jetzt ja auch gesehen, auch einfach in Form von Toren, die Union dann auch braucht, der zum Abstiegskampf, gesehen, dass der sehr gut funktioniert. Und ich wahrscheinlich wurde da in der Transferphase auch nicht gut mit Bielica gesprochen. Sodass nicht eingekauft wurde, dass nicht so eingekauft wurde, wie er gerne gespielt hätte. Weil ganz am Anfang, haben wir ja gesagt, hat er sein eigenes Ding gemacht, ist von diesem hinten reinstellen Fußball abgewichen. Und das ist dann wieder komplett gebröckelt. Und ich glaube, teilweise war, also ich kann es mir auch nicht anders erklären, als dass auch eine bestimmte Verzweiflung war. Wen stelle ich denn jetzt wie, wo auf? Ja.
Und würde das vielleicht auch erklären, warum Oliver Runert jetzt nach der Saison, ist gut, dass wir jetzt aufnehmen, am 23. Mai, dass er nach der Saison wieder zurück zum Chefscout wurde, so wie früher, und mit Horst Held ein alter Bekannter da ist? Also, das kann man ja auch so durchaus interpretieren, dass es so, dass man eingesteht, Kaderzusammenstellung hat jetzt einfach nicht gepasst, grundlegend. Mhm.
Es wurde ein bisschen wild eingekauft. Horst Held, das kam mir, gestern kam die Eilmeldung. Horst Held auf Runerts Position. Runert geht komplett ins Chefscout wieder. Was ich gut finde, ich glaube, der versteht Union Berlin. Ich glaube, der hat einen guten Draht zu allen. Ich glaube, der ist auf der Chef-Scout-Position sehr gut aufgehoben. Darüber freue ich mich. Da erwarte ich auch Großes. Das ist auch ein Posten, der volle Konzentration braucht. Ich bin froh, dass er da andere Kommunikationsaufgaben abgibt, auch ja auf eigenen Wunsch. Mhm. Was ja wahrscheinlich auch ein Hint darauf oder einen Blick darauf werfen lässt, woran es in der letzten Transferphase ein bisschen gescheitert ist. Mhm. Dass Horst Held eingekauft wird, wundert mich ehrlich gesagt. Es ist jetzt ja nicht so, dass der einen lupenreinen Lebenslauf hat, wo man sagt, geiler Typ, den holen wir uns in die eigenen Reihen. Der hat ja auch schon richtig verbrannte Erde hinterlassen. Wenn man überlegt, in Stuttgart hat er, glaube ich, während der laufenden Saison den Verein verlassen, es ist rausgekommen, dass er sich schon umgehört hat. Beim FC Köln gab es Katastrophenberichte mit Horst Held. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, geil, dass du da bist. Ehrlicherweise, muss ich ehrlich so sagen. Sondern ich wundere mich da eher, wie diese Entscheidung gefallen ist. Und wo die großen Vorteile sind.
Also wer meine Live-Reaktion darauf sehen will, dann schaut euch auf YouTube das Gladbach-Royal-Segment an. Und an einer Stelle will ich die Rückrundentabelle raussuchen und aktualisiere deshalb kicker.de. Und dann gucke ich konsterniert 2 Sekunden auf meinem Bildschirm und klicke mich dann weiter. Da habe ich erfahren, dass Horst Held einen neuen Job hat in der Bundesliga.
Und kurz alles aus dem Gesicht gefallen. Ja.
Ehrlicherweise ein bisschen schon, denn du sagst es ja, der Track Record ist nicht der beste. Man kann immer auch Positivargumente finden. Horst Held ist gut vernetzt. Auch bei allen einzelnen Stationen, Schalke, Stuttgart, Köln, kannst du auch immer im Detail sagen, der und der Transfer hat funktioniert und vielleicht war er nicht komplett alleine daran schuld, dass Dinge schiefgegangen sind, Vertragsgestaltung und so weiter. Es wirkt aber auf mich auch nicht nach einer klassischen Union-Lösung. Also weißt du, man holt mit Bielica einen Trainer, der so unbekannt ist, dass er eigentlich gut sein muss. Also ich hatte quasi dieses blinde Vertrauen in Union, da wurde ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Horst Held ist so eine Lösung, wie sie vielen anderen Vereinen auch hätte einfallen können und das scheint mir untypisch zu sein.
Ja, und was natürlich in Zwielichtigen, was ich ein paar Mal gelesen habe in Kommentarspalten, ist so eine härtere Entscheidung. Ja, oh Gott, das ist wirklich das Allerletzte, was man lesen möchte. Aber so, ich verstehe, ich möchte Union mal von Hertha sehr klar abgrenzen, aber ich verstehe den Impuls, weil man das so wenig nachvollziehen kann in dem Moment und man ja auch einfach weiß, der steht nicht unbedingt für das, für was Union eigentlich steht. Und er steht nicht unbedingt für die Vereinstreue, er steht nicht unbedingt für nur saubere Aktionen im Fußball. Und eigentlich würde man sich das ein bisschen wünschen. Und ich persönlich hätte mir auch jemand Jüngeren gewünscht, frischeren Wind.
Ja, es gibt kaum so eine konservative Branche neben dem Politikbetrieb wie den Fußball, ja, muss man sagen. Also das ist,
wie sich da Jobs manchmal zugepflastert, also zugeschoben werden, wundert einen ehrlich gesagt nicht mehr, aber lässt einen trotzdem auch manchmal erstaunen, ja.
Ist übrigens auch einer der Gründe, warum der Sportjournalismus oft so ein bisschen zahnlos ist, weil du immer die Sorge haben musst, dass du jemanden, den du jetzt kritisierst, in 2 Jahren beim nächsten Verein siehst und dann
ein Problem hat.
Das haben mir Kollegen schon ganz offen erzählt, wo ich mir auch denke, ja gut, dann kannst du den Job aber, glaube ich, auch nicht machen.
Sehr schwierige Komponente als Journalistin, ja.
Wie würdest du denn die Kommunikation von Union in dem Fall jetzt beurteilen? Denn du hast, das haben wir vorhin auch schon so gestreift, dass eben auch die Kommunikation jetzt nicht immer glücklich war. Und ich würde sagen, das war noch nie immer eine Stärke von Union. Du hast vorhin ein bisschen positiver davon gesprochen. Ist wahrscheinlich auch so subjektive Einschätzungssache. Aber
ich glaube, ich glaube, das Positive, was ich meine, ist, dass der Präsident Dirk Zingler, ich glaube, jetzt gerade ist da auch die Stimmung in den Fanlagern eher zwiegespalten, wie gut man ihn findet und seine Entscheidungen. Aber ich war sehr erstaunt davon, zum Beispiel hat ja Union Berlin im Olympiastadion, wo die Hertha normalerweise spielt, im tiefsten Berliner Westen, die Champions-League-Spiele ausgetragen. Und das hatte einen ganz einfachen Grund. Und der Grund heißt Geld. Und da muss man sich nichts vormachen. Und trotzdem, weil die alte Försterei einfach zu klein ist, die ist einfach noch nicht ausgebaut. Und trotzdem hat Dirk Zingler das geschafft, so zu argumentieren und so den Fans darzulegen. Und natürlich auch mit dem guten Argument, guck mal, ihr könnt zuschauen, ihr könnt alle dabei sein, wenn Historisches passiert. Ihr könnt dabei sein und das ist doch, worum es geht bei Union. Und ich dachte, ich bin ja mittlerweile, früher war ich, als ich noch in Berlin gelebt habe, sehr oft selber im Stadion, auf fast allen Spielen. Mittlerweile lebe ich in Köln und arbeite auch im Sportjournalismus. Du weißt, wie das ist, da steht man einfach seltener im Stadion. Und ich habe das so aus meiner Kölner Sicht betrachtet und dachte, oh, gleich glüht das Handy, gleich kommen die Gruppen und gleich geht's richtig ab. Aber wenn ich nachgefragt habe, war da relativ viel positiv und war relativ viel Verständnis und darüber war ich sehr erstaunt und dachte, das ist schon eine Stärke des Vereins, gut zu kommunizieren, zumindest mit den Menschen, die einem am nächsten stehen, mit den Fans. Und das kann ja nicht jeder Verein von sich behaupten.
Ja, okay. Okay, stimmt. Das ist absolut richtig. Aber was ich eher so meinte, war Transparenz hinsichtlich, wie man selbst eigentlich die Saison gerade bewertet. Und sowohl während der laufenden Saison hat mir das etwas gefehlt, dass ich fand, es hat da, also vielleicht ist das auch einfach das, was mit Urs Fischer verloren gegangen ist. Das kann auch sein. Ich fand, Urs Fischer war immer sehr gut darin, zu erklären, wie er die Lage gerade sieht. Sicherlich immer ein bisschen schön gefärbt, vor allem in dem Sinne, dass er Kritik immer, wie eben vorhin schon gesagt, subtil geübt hat oder meistens subtil geübt hat. Aber jetzt zum Beispiel nach dieser Saison. Also du hast über dieses katastrophale Köln-Spiel gesprochen. Vorher war ein katastrophales Bochum-Spiel. Das war das letzte dann vom Bielitzer. Und jetzt hat man es ja aber am Ende dann in diesem Freiburg-Spiel, was nah an der Katastrophe war, aber was eben nicht in einer geendet ist, hat man es irgendwie geschafft, in der Liga zu bleiben. Gott sei Dank, Haken dran, alle einfach nur erleichtert. Also dieses Bild, wie die Spieler auf dem Rasen zusammensacken nach Schlusspfiff, man fühlt es sehr, selbst als emotional nicht Beteiligter. Und was mir aber gefehlt hat, und das hätte ich persönlich vor einer solchen Horst-Held-Entscheidung gesehen, wäre ein Verantwortlicher, der sich hinstellt und dann wahrscheinlich in einem Vereinsmedium, heutzutage wird das ja nicht mehr in einem anderen Medium gemacht, aber dann nochmal eine Analyse der Saison gibt und nochmal so auch so eine Richtung vorgibt, wie Union das jetzt eigentlich selbst bewertet, weil es stehen jetzt ja wichtige Entscheidungen an. Sportdirektor, die hat man jetzt getroffen, also sprich, man wusste ja wahrscheinlich, dass es da eine Veränderung geben soll mit Runert, deswegen, wir wussten es nicht, die wussten es. Und Trainer ist ja die zweite Entscheidung und deswegen musste ja wahrscheinlich auch die Sportdirektorenentscheidung früher fallen, weil da muss natürlich Horst Held mit eingebunden sein. Habe ich das einfach nicht mitbekommen oder gab es diese zumindest vereinsinterne, also mit den Mitgliedern auch kommunizierte Aufarbeitung dieser Saison noch nicht?
Also wenn es die gab, habe ich die auch noch nicht mitbekommen. Ich habe ja heute Morgen, wurde man ja quasi von der fast zu erwartenden Eilmeldung eingeholt. Bo Svensson ist neuer Cheftrainer von Union Berlin. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gerade nämlich überlegt, mit unserer Aufnahme und so hatte ich das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, wann da die Pressekonferenz zu sein wird. Und allein, dass man, dass ich sehr gespannt der Pressekonferenz und mir die auf jeden Fall nochmal anschauen werde und viele Fragen habe und viele Gedanken habe, allein daran merkt man schon, dass diese Saison nach dieser großen Erleichterung, die auch einen bitteren Beigeschmack hatte, das war halt nicht dieselbe Aufregung vor dem Spiel, war die wie die Relegation gegen Stuttgart 2019, die Union in die erste Liga gebracht hat, vom emotionalen Gefühl her, war dasselbe Aufregungslevel, aber als der Knoten geplatzt ist, war es ein anderes Gefühl. Und all das, ich glaube, damit war ich auch nicht allein. Ich glaube, das war so Konsens. Wurde noch nicht so richtig besprochen. Und zumindest habe ich es auch noch nicht mitbekommen. Und ich glaube, jetzt werden ja die nächsten, also es, genau, Horst Held ist am Start, Bo Svensson. Und jetzt wird die Zeit kommen, in der auch Tachlis geredet wird, schätze ich mal. Und geredet werden muss. Bin auch gespannt, wie das läuft.
Und da frage ich mich, das ist natürlich extrem schwierig zu beantworten, aber das leitet so ein bisschen in deinen letzten Punkt ein, nämlich in die Wachstumsschmerzen, die jetzt vielleicht bei Union zu spüren sind. Ich versuche mich immer in diesen Regalsegmenten zu fragen, wie werden wir in 5 Jahren auf diese Saison blicken, so grob. Und manchmal ist es klar, manchmal siehst du auch einen klaren Umbruch bei Vereinen und weißt, okay, also diese Saison wird jetzt ganz entscheidend gewesen sein. Im Guten oder im Schlechten, das wissen wir halt erst in ein paar Jahren. Und bei Union bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, weil ich beides für ungefähr gleich wahrscheinlich halte. Die eine Variante wäre, es war eine besondere Saison wegen Champions League und wegen des Abschieds von Urs Fischer, aber ansonsten ist Union Union geblieben und spielt Union Fußball und hat halt dann aber vielleicht auch normalere Ergebnisse als zuletzt, also sprich irgendwo Tabellenmittelfeld, und das ist ja schon mal ein großer Erfolg. Ich könnte mir aber auch vorstellen, und ich habe den Eindruck dahin, argumentierst du so ein bisschen, dass man vielleicht sagt, das war die letzte richtige Union-Saison und jetzt wird Union zu einem in Anführungszeichen normaleren Verein, bei dem eben, also sorry, wenn ich es an dieser Personalie aufhänge, aber du hast halt jetzt Horst Held wieder im Verein. Du bist jetzt einer von vielen, so muss man es ja schon sagen, einer von vielen Arbeitgebern von Horst Held. In welche Richtung tendierst du? Ist es wirklich so, wie ich vermute?
Ja. Also die Wachstumsschmerzen bei Union, die sind einfach da und die sind real. Und jeder wusste aber auch, dass sie kommen. Wenn du mal mit den alten Unionern, die ja diese romantische Geschichte haben, dass sie das Stadion mit eigenen Händen gebaut haben. Und davon lungern richtig viele auch immer noch in der alten Försterei, vorausgesetzt, sie haben Losglück und bekommen eine Karte. Was ja überhaupt nicht mehr an der Tagesordnung ist, dass man, ich kenne Leute, die waren echt selten in diesem Jahr im Stadion, weil sie einfach kein Kartenglück hatten. Wenn du die fragst, dann sagen die, krasse Saison, wir wollten auf gar keinen Fall absteigen, waren emotional sehr dabei, aber die waren auch so ein bisschen so, ja, es ist halt Union, ey. Und als ich Union kennengelernt habe, war das auch eine Mannschaft, die grottig Fußball gespielt hat. Ich kann mich an null, ich glaube, die ersten 4 Spiele, die ich von Union gesehen habe, war ein 0-0 im Nieselregen im Februar gegen Sandhausen und Co. Da waren andere Werte, die einen da haben hingehen lassen. Und von daher ist das eigentlich eine Saison, die ein kleiner Weckruf war, ein kleiner Schubser, hat man sich schon erschreckt, weil einem wieder eingefallen ist, ach stimmt ja, das ist ja Union auch. Und trotzdem verändert sich der Verein, also es wird sich erstmal vor Ort total verändern, weil die alte Försterei wird ausgebaut, das Stadion, das wird Konsequenzen haben, da werden Teile des Waldes platt gemacht, weil natürlich das gebaut werden muss und da irgendwie eine Straße lang ist. Man kann sich die Pläne online angucken. Das wird eine große Veränderung geben, aber auch eine Veränderung, die natürlich irgendwie auch wichtig ist, weil man wachsen muss. Jetzt hat ja zum Beispiel vor ein paar Tagen Trimmel gesagt, dass er bei Union verlängert, was total wichtig ist, weil er ein Spieler ist, der sehr wichtig für Kabine und Verein und Fans ist. Und 3 Tage später kommt die große Trimmel-Kollektion auf Insta. Auf einmal hat er eine eigene Kollektion. Ich habe es mir auch gar nicht ganz genau angeguckt, aber Das ist natürlich eine riesen Werbefläche auf einmal.
Aber mit dem Verein zusammen oder persönlich?
Mit dem Verein zusammen.
Ah, okay. Ja, wäre ja auch Verein schlecht gewesen, zusammen. Wenn er nicht verlängert hätte, was?
Ja, genau.
Na, Hauptsache, das wird jetzt nicht
wie Christoph Kramer. Ob das schon ein bisschen früher klar war.
Ja, also bin mir auch nicht so sicher. Aber
ja, gut. Naja, wir haben uns trotzdem alle gefreut. Genau, ist er da auf einmal so ein Werbegesicht und es gibt so Hochglanzspots, wie er irgendwie und ja, genau. Es gibt auf einmal so Werbe-Hochglanzspots für so eine neue Union-Kollektion, wo er auch großes Gesicht dabei ist. Dann hatte man, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das wurde viel besprochen unter den Fans, das Star Trek-Sondertrikot, was auch vom Sponsor Paramount natürlich, also ja, das hängt zusammen, Surprise. ja. Und solche Sachen passieren natürlich auf einmal. Die Champions League wird im Olympiastadion gespielt, alte Försterei ausgebaut, diese Sonderedition. Und ich glaube, das tut vielen weh, weil es etwas ist, von dem man dachte, gehofft hat, dass es vielleicht ein bisschen anders wird bei Union. Andererseits sind die Ziele eine andere, der Tabellenplatz ist anders, die Liga ist eine andere und da gehört sowas halt in Teilen dazu. Und das meine ich mit Wachstumsschmerzen. Und ich glaube, da versuchen auch viele Fans gerade ihre Rolle zu finden, ihre Vereinsliebe zu finden, ihre Sprache mit und über den Verein. Es ist ja, was ja auch ein Unterschied zum Beispiel zu Hertha BSC ist, da wird sich ja innerhalb von den Fans auch sehr ausgekotzt über den Verein und die Fans fordern von den Spielern, dass sie die Trikots niederlegen und besuchen sie im Training und machen Ansagen. Sowas gibt es ja bei Union nicht. Bislang. Jetzt gab es auch schon die Situation, dass die Kurve geschwiegen hat nach dem Spiel. Das ich war nicht selber dabei, aber das hat mich vielfach nach dem Spiel erreicht, dass viele gesagt haben, sowas habe ich noch nie erlebt bei Union. Und das sind alles Dinge, die sich verändern, richtig doll verändern, von denen man dachte, so sind wir nicht, wir sind anders. Und in Teilen entwickelt man sich halt dahin.
Das heißt, im Grunde ist es so ein bisschen die Frage, kann Union Union bleiben?
Ich würde schon sagen, dass das eine große Frage ist. Und ich würde sagen, das ist ein Balanceakt. Und ich würde auch sagen, dass man das als Verein sehr sensibel behandeln muss. Aber ich glaube auch, dass da Menschen sind, die dafür ein Gefühl haben. Wobei auch jemand wie Michael Parensen, der jetzt auch gegangen ist, von dem man nur vermuten kann, dass es kein sehr glücklicher Abgang war. Ich habe heute mich nochmal reingelesen, das klang alles so, als ob es nicht im Schönen auseinandergegangen ist. Da sind so ein paar Variablen weggebrochen, die sehr eng mit dem Verein verwoben waren und auch sehr emotional mit dem Verein verwoben waren und dafür gestanden haben. Und ich glaube, es wird ein totaler Balanceakt, die eigene Farbe nicht zu verlieren.
Und Parensen war technischer Direktor?
Genau.
Gut, und dann hätte er halt unter Horst Held wahrscheinlich technischer Direktor sein müssen.
Aber ich glaube, das war schon vorher, also das war jetzt vor Horst Held ist so, er schon gegangen. Und es war so ein bisschen die Frage, ob er, glaube ich, auf Runerts Posten rutscht. Ich glaube, das war so ein bisschen in Aussicht. Und ich meine es gerade todernst, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Aber ich weiß, dass er sehr beliebt war.
Ja, klar.
Und ein cooler Typ war und sehr gut in diesen Verein gepasst hat und auch sehr viel für diesen Verein gegeben hat. Und da ist mit Sicherheit etwas vorgefallen, weil es ja auch kein Statement von ihm gab. Mit Sicherheit ist etwas vorgefallen, was nicht so schön ist. Reine Spekulation jetzt von mir. Aber ja, es wird
in dem... Ja, aber Parensen ist eine Legende. Primus inter Parensen.
Total, total.
Das war damals noch unser Sendungstitel, das weiß ich noch. Und war ja im Textilvergehen auch und so weiter und so fort. Die Frage, die ich mir stelle, ist, dieser Balanceakt, den Union jetzt gerade macht, den haben sie ja in den letzten Jahren auch schon durchlebt. Im Grunde mit jeder nächsten Stufe, die man erreicht hat, sportlich und wirtschaftlich, musstest du gewisse Tode sterben und gewisse Dinge eben tun. Ist es vielleicht in dieser Saison nur zum ersten Mal so richtig auffällig geworden, weil es halt jetzt negative Geschichten waren? Bisher gab es halt immer die Erfolgsgeschichten, die halt darüber, nicht hinweggetäuscht haben, aber wo der Verein auch immer sehr gute Argumente hatte zu sagen, vertraut uns, es läuft alles so, wie wir wollen. Und
ein schönes Narrativ ist das natürlich ja auch. Also das Narrativ wurde ja einfach gefüttert und gefüttert. Und das ist ja auch Union Berlin, der SFC Union Berlin arbeitet auch viel mit Pathos, arbeitet auch viel mit Geschichten, mit Tradition, mit Legenden, die dieser Verein auch hat, weil sie wirklich die Schlosserjungs waren, weil sie sich hochgearbeitet haben. Die haben ja eine absolut fußballromantische Geschichte, die ihnen niemand nehmen kann. Es ist bloß eine schwere Aufgabe, diese Geschichte mit erhobenem Haupt, mit Würde in die erste Liga, ins Big Business weiterzutragen und nicht die Leute zu verlieren, die den Club auch schon finanziell gerettet haben, die mit ihren eigenen Händen das aktuelle Stadion ausgebaut haben. Mit dem
Blut.
Mit dem eigenen Blut, Blut gespendet und so. Das meine ich. Wenn ich das versuche, anderen zu erklären, die nicht so viel mit Fußball zu tun haben, sind die immer so, was? Wie Blut gespendet? Oh Gott, das ist alles. Das ist so. Es ist halt die Geschichte von Union und die ist schön und die ist emotional und die verändert sich, weil neue Geschichte geschrieben wird. Und ich war ehrlicherweise überrascht, wie offen da auch viele Fans sind für neue Menschen ins Stadion zu lassen. Die Waldseite, als ich das erste Mal auf der Waldseite quasi der Kurve war, da konnte man da ganz, ganz easy stehen. Das war gar kein Problem. Da waren links und rechts hattest du echt viel Platz. Mittlerweile ist es gedrängt. Da kommt niemand mehr einfach hin. Da gibt's auch richtig, muss es ja auch geben, Kurvenhierarchien. Du kriegst keine Tickets mehr. Es sind neue Gesichter da und man muss ja auch schaffen, auch als Fans, auch als aktive Fans sehen, zu sagen, ja, es haben aber auch neue Gesichter Platz. Es ist ja auch total bescheuert, wer darf Fan sein von einem Club und wer nicht. Genau. Kannst du ja auch nicht so sagen. Und das sind Themen. Es war klar, dass die Union ereilen, aber die haben sie sehr schnell ereilt.
Ja, genau, das stimmt. Und deswegen halt Wachstumsschmerzen und deshalb halt auch immer wieder, also gerade wenn sehr viele neue Leute dazukommen, die deine Identität prägen, musst du deine Identität nochmal klarer vorstellen. Und da hat halt Union dann vielleicht auch das selbst geschaffene Problem, dass man anders sein will als andere Vereine und deswegen in ganz vielen Dingen stolz darauf ist, es anders zu machen. Kann man ja auch sein. Aber wenn du dann halt doch auch deinen Trainer entlässt und ihn nochmal den nächsten entlassen musst und wenn du eben dann doch ins Olympiastadion gehst, um mehr Geld zu verdienen und so weiter und so fort, dann handelst du halt dann doch so, wie das Gros der Branche auch handelt. Und ja, das Gros der Branche hat auch mal Horst Held schon mal beschäftigt.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist auf einmal, ja, das ist auf einmal, hat nichts mehr mit einem schönen Narrativ zu tun. Und ja.
Ist aber vielleicht auch nicht so dramatisch. Genau, also man muss es auch nicht,
es ist halt so. Und wenn du erste Liga spielen willst, dann musst du bestimmte Konsequenzen, also es hat Konsequenzen. Wenn du Champions League spielen willst, dann brauchst du Geld. Es ist einfach so.
Du kannst nicht schwimmen, ohne nass zu werden. Ja.
Ganz genau, du kannst nicht schwimmen,
ohne nass zu werden. Vielleicht ist das Schicksal von jedem Bundesligisten, dass irgendwann Horst Held bei dir arbeitet. Das ist so. Jeder muss mal.
Das ist der Bundesliga-Fluch. Viel Spaß, St. Pauli. Nee, was ich beobachtet habe, ist tatsächlich, dass sich auch von den Menschen, von Fußballfans untereinander das krass gewandelt hat in der letzten Zeit. 2019, 2020 waren alle so, geil, krass, Union-Fan, geile Verein, ey, es ist Bundesliga, wie cool, dass ihr da seid und so. Und es hat sich extrem, und das habe ich mir auch von der aktiven Fanszene sagen lassen, dass es sich total gewandelt hat, dass da bestimmte Feindschaften oder Feindseligkeiten auf einmal Thema sind, dass in Stadionheften, ich glaube in Frankfurt und Mainz war das so, dass da auf einmal sehr negative Sachen stehen, dass da die Fronten sich verhärten, dass da auch, das habe ich so in diesem Fanumfeld, in dem ich mich so bewege oder auch im Journalistinnenumfeld mitbekommen, dass auf einmal so eine gehässige Stimmung kam mit so, na, ausgeträumter erste Liga Traum und so, und da hat man einfach schon so eine Stimmung, wo ich gemerkt habe, oh, es hat sich einfach verändert. Ja.
Ist aber auch vielleicht normal, weil nichts können Fußballfans sowieso, aber vielleicht auch wir Deutsche so schlecht wie anderen etwas gönnen. Das ist einfach, ja. Irgendwann geht auch Erfolg auf den Zeiger und gerade wenn jemand sagt, guck mal, auf welche geile Art und Weise ich diesen Erfolg auch noch hatte, das nervt natürlich noch mehr, wenn du halt einfach überholt wirst von Union. Und jetzt ist man wieder auf Normalmaß zurückgeschrumpft, vielleicht ist das auch das, was in dieser Saison passiert ist. Und wie es weitergeht, wird total interessant. Ich bin super gespannt, nicht nur wegen Horst Held, auch wegen Bo Svensson zum Beispiel, Das kann alles sehr, sehr gut funktionieren. Was aber noch vorher passieren muss, bevor Union in die neue Saison gehen kann, da warten die jetzt drauf, sind deine Saison-Awards, Katharina. Du musst jetzt noch deinen MVP, deinen Unsung Hero und Moment der Saison hast du ja schon gesagt, die musst du noch küren, damit Union endlich in die neue Saison aufbrechen kann. Mit Horst Held und vielleicht auch Bo Svensson. Wer ist denn dein MVP geworden in dieser Saison?
Frederik Rönno.
Ach, stark. Ja. Sehr gut. Weißt du, warum das stark ist? Weil 46% alle HörerInnen das ganz genauso sehen. Ich habe die ja krass abstimmen lassen und ja, Rönno hatte wieder, obwohl er ja so ein bisschen wackelig begonnen hat, das war ja auch Teil dieser etwas, oder was heißt etwas schwächeren, dieser schwachen Hinrunde, ich kann es ruhig so sagen, dass sogar Rönno mal gewackelt hat, aber der hat sich wieder gefangen. Das fand ich bemerkenswert.
Ich finde, das war eine Konstante. Hinten im Tor, der auch seine Fehler und Schwächen gehabt hat und auch kleine Fehler gemacht hat und so, ganz klar, passiert halt irgendwie auch. Aber der war schon einfach die unangefochtene Nummer eins im Tor. Der hat den Kasten versucht sauber zu halten, war konzentriert, war da, hat nicht so geschwankt in seinen Leistungen, hat echt ein paar Mal Union wirklich den Arsch gerettet. Man kann es nicht anders sagen. Also Top-Typ, wichtig, der war diese Saison sehr wichtig.
Aber absolut. Auf Platz zwei übrigens ist Robin Gosens gelandet.
Ja, ich habe den mit einem riesen Aber verzeichnet, weil er ja, ich glaube, Torschützenkönig mit 6 Buden geworden ist, weil er, ich glaube, mit riesen Hoffnung ja eingekauft wurde, weil er ja auch diese Arbeitermentalität eigentlich hat, weil er ja auch irgendwie ein emotionaler Spieler ist, der ja auch wirklich gerne, glaube ich, für seinen Verein steht und für was brennt und starke Worte und so findet. All das hat er eigentlich. Wie gesagt, er hat auch Tore geschossen, aber er hat seinen Platz nicht so gefunden. Und deshalb ist Rönno vor ihm. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn, selbst wenn es Rönno nicht geben würde, diesen Titel verliehen hätte.
Ja, bei Robin Gosens ist halt das Ding, dass der sowohl vom Spielerischen her als auch von der Art und Weise, wie er zu ticken scheint, also nach allem, was man eben halt so mitbekommt, so gut zu Union gepasst hätte. Aber es hat jetzt dann doch nicht genauso gut gepasst. Und zwar ja, vom Menschlichen her jetzt nicht, wir kennen ihn ja auch nicht, also wie gesagt, das ist jetzt nur so meine Außenwahrnehmung, aber ja, eben auch vom Spielerischen her hat es leider nicht gepasst, obwohl es eigentlich das Perfect Match hätte sein müssen.
Manchmal passt es dann trotzdem nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er bleibt. Also, naja, man hört es schon munkeln und auch bevor man es hat munkeln hören, wäre jetzt keine sichere Nummer gewesen, würde ich sagen. Deswegen, der war halt ein bisschen, obwohl er ja auf Papier gut war und wichtig war mit Toren und so weiter, war er trotzdem eher eine Enttäuschung, als dass er überzeugt hat als wichtiger Spieler.
Aber lass uns zu einem weiteren positiven Spieler kommen. Ich denke zumindest, dass dein Unsung Hero positive Geschichten geschrieben hat. Wer ist das denn geworden?
Fand ich schwer, tatsächlich. Ich habe da tatsächlich stehen und der hat sich auch häufig bei mir geändert, aber ich habe Trimmel da stehen, ja. Christopher Trimmel, weil ich glaube, dass er von den Fans nicht ungesehen ist, aber von Fußball-Deutschland ungesehen ist. Der ist seit 10 Jahren bei Union, der hat echt immer Nerven bewiesen, der ist einer, den kannst du auf die Bank setzen, der kann mit der Kapitänsbinde hinten stehen, die Mannschaft anfeuern, der hat einen Draht zu den Fans, wie er jetzt auch auf die Bande gesprungen ist und mit den Fans gejubelt hat, war einfach nur schön. Das ist jemand, der geht nach dem Spiel zu den Fans und holt sich seit neuestem auch negative kein Applaus ab. Das ist jemand, der steht für diesen Verein, der ist da, der ist eine Konstante, der spielt soliden Fußball, der hat jetzt verlängert, kurz sogar noch, als noch nicht klar war, dass Union erstklassig bleibt. Und deswegen ist das jemand, der, glaube ich, nicht so viel gesehen und besprochen wird in Fußball-Deutschland, aber bei Union eine wichtige Rolle spielt und eine gute Rolle.
Ja, sehr gute Wahl. Soll ja auch eine mega gute Kollektion haben.
Ja, hab und ich die gehört. Kleidung, so cool.
Ich hätte als zweiten vielleicht noch Rani Khedira so mit ins Gespräch gebracht, weil der mir so leid getan hat in dieser Saison. Also zum einen konntest du manche der Schwächephasen auch mit Ausfällen von Rane Khedira, zumindest liefen die parallel zueinander. Und dann selbst als er gespielt hat, durfte er halt unter Belica gar keine Rolle mehr im Spielaufbau spielen. Und das war so traurig mit anzusehen, wenn der mit 15 Ballkontakten dann dabei zugucken musste, wie man trotzdem offensiv nichts hinbekommen hat. Rane Khedira, es würde mich nicht wundern, wenn der unter Bo Svensson, wenn jetzt Bo Svensson kommt oder auch unter einem anderen Trainer, wieder eine viel größere Rolle spielt, auch spielerisch, nicht nur gegen den Ball, als er es jetzt zuletzt getan hat.
Ich hatte auch noch mit auf dem Zettel, zumindest für die Hinrunde, mein Hinrunden heimlicher Held quasi, Kevin Behrens, der auch ganz schön einen mitgekriegt hat vom Verein und von Fans und von dem, glaube ich, auch viele manchmal seine Rolle unterschätzt haben. Der war schon richtig wichtig. Auf dem Platz, absolut kopfballstark, guter Fußballer, der sogar aus diese absurden Momente hatte, als er auf einmal im Nationalteam war. Das konnte ja auch niemand glauben. Guter Fußballer, kopfballstark, auch Tore gemacht. Und einer für die Kabine, einer, der auch den Verein verkörpert hat, der irgendwie in einer gewissen Dankbarkeit gespielt hat. Das muss man auch gar nicht und so, aber es war trotzdem schön bei ihm. Und der sich aus, wo ich auch denke, der den Verein gewechselt hat, weil Union den anscheinend dann auch nicht halten konnte. Und er hat nach Wolfsburg gewechselt, weil er auch weiß, dass vielleicht auch seine große Zeit jetzt gewesen ist und er auch Teil des Geschäfts ist, indem er auch weiß, wenn er nicht liefert, fliegt er raus und sich jetzt auch nochmal die Taschen voll macht und in Wolfsburg. Und ich kann ihm das ehrlich gesagt nicht übel nehmen. Ich finde es in Ordnung. Ich finde, er hat viel für den Verein getan. Aber er hat dann ja im ersten Interview in Wolfsburg, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat er gesagt, dass hier in Wolfsburg ist alles viel professioneller als beim ersten FC Union Berlin. Was ich ehrlich gesagt auch glaube. Also, was glaube ich auch einfach so ist. Ich glaube, dafür steht auch Union Berlin. Ich finde das auch in Ordnung.
Unprofessionell sein.
Ja, halt, nee, halt nicht ja, so hochglanz wie Wolfsburg. Ja, die sind nicht so, ist doch cool auch.
Klar, ja, legt hier die Handtücher raus. Wo ist eigentlich euer Handtuchmann oder eure Handtuchfrau? Wie, die gibt's nicht.
Genau. Und dann wurde er beim Spiel in der alten Försterei, als er zurückkam, ausgepfiffen von einigen. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das ist eigentlich auch keine Union-Art. Und fand ich ihn ein bisschen ungesehen in dem, was er auch getan hat für den Verein.
Ja, sehr guter Punkt. Und Moment der Saison, das hast du ja vorhin schon genannt, war quasi dann die Entlassung des Trainers des Jahres, Urs Fischer.
Ja, ja. Reality Check war das bei Union Berlin. Ich habe mich da natürlich auch ein bisschen umgehört in meinen Kreisen, Union-Kreisen. Und da war aber die einstimmige Antwort bei allen, die mitgereist sind nach Madrid. Der Moment, in dem die Champions-League-Hymne im Bernabeu erkling.
Ja, okay.
War ein unglaublicher Moment. Und ich glaube, das war für alle, also ich hab das nur hier in Köln geguckt, auf groß Public Viewing. Und ich hatte auch also Tränen in den Augen, Gänsehautmoment, unglaublicher Moment.
Überhaupt, wie schlau es war, diese Champions League so zu vermarkten. Aber habt ihr ja auch in eurem Podcast auch besprochen, aber da diese Hymne zu wählen, sehr, 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 sehr gut. Und die von den Frauen ist auch ein absoluter Banger. Also die könnt ihr euch auch anhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Da dauert es noch so ein bisschen, bis man quasi dasselbe fühlt wie bei der Männerhymne. Aber ja, die ist wirklich gut. Es war der beste Moment der, darf man das so sagen? Ach komm, er hört es eh nicht. War der beste Moment der Beerdigung von Queen Elizabeth, im Gottesdienst ja quasi das klassische Sodex, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich bin halt ein Kulturbanause, aber quasi die klassische Vorlage der Champions League Hymne kam und man plötzlich so
alle Fußballfans waren.
Ja, genau.
Oh, schön.
Ja, genau, die Größen. Das wurde natürlich nicht dazu gesungen, aber.
Ja.
Kleine Anekdote dazu. Ich habe das mit meinen Zwillingen nebenher laufen lassen und sogar die haben quasi, das ist vom Fußballspiel, oder? Ja. Es ist vom Fußballspiel. Ja, trotzdem wird jetzt
woher kommt das wohl, dass die das wissen?
Von mir nicht, das haben sie von der Mutter.
Nein, ja.
Was ist denn das Gift, das diese Saison beschreibt? Da bin ich sehr gespannt.
Kennst du diesen Zeichentrickhund, der auf einem Stuhl sitzt und es brennt um ihn herum?
Ja,
und er guckt mit so fine. Großen Augen und it's fine oder this is fine steht da drüber. Und das ist mein Union-GIF. Denn bei allem, wie beschissen diese Saison gelaufen ist, die schwächste Saison, die Union Berlin in der Bundesliga je hatte. Es ist immer noch Union Berlin. Es ist immer noch in Ordnung. Der Klassenerhalt die Klasse wurde gehalten. Die Fans sind da ungebrochen. Es ist ein cooler Verein. Aber es brennt. Aber trotzdem ist es ein cooler Verein. Aber es ist okay. Nächste Saison wird besser, Mann. It's fine.
Aber wirklich, das finde ich sehr, sehr schön. Wir hatten dieses GIF schon mal, aber ich würde sagen, das passt bei beiden Vereinen sehr, sehr gut. Ist auch interessant, dass es da eine Parallele gibt. Sehr
Welcher
schön.
Welcher andere Verein hat das genommen?
Gladbach müsste das gewesen sein, wenn mich nicht täuscht.
Ja, verstehe ich.
In meinem Hirn verschwimmen die Segmente schon ineinander, aber ich glaube, es war Borussia Mönchengladbach. Wenn es anders ist, dann werden es die HörerInnen in den Kommentaren jetzt schon korrigiert haben. Katharina, das war eine sehr große Freude, mit dir über diese Union-Saison zu sprechen. Und es war besonders angenehm, dass wir das so Stück für Stück durchgehen konnten, weil diese Royal-Segmente sind ja auch immer so ein bisschen so Zeitdokumente. Mhm. Und mir hat selber jetzt nochmal total geholfen, nachzuvollziehen, was eigentlich los war. Und man muss wirklich einfach nur drei Kreuze machen, aus Union-Sicht natürlich. Das sehen jetzt die Bochumerinnen und Bochumer anders.
Ja.
Dass das irgendwie geklappt hat am letzten Spieltag.
Aber hallo. Deswegen, kann ich nicht anders sagen, deshalb mir hatte ich, hier in Köln sind natürlich auch ein paar Bochumer rumgetingelt und dann ist man natürlich ins Gespräch gekommen und mir tut's auch einfach leid. Also man will weder den ersten FC Köln aus der Bundesliga haben, noch Bochum, aber Union auch nicht.
Ja, ey, dieser Abstiegskampf, es ist einfach gnadenlos.
Bitter deswegen, wie Sau, ja.
Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Es war mir eine richtig große Freude.
Das freut mich zu hören. Hört Duschbier, hört den Rasenball-Podcast und unterstützt gerne den Rasenfunk, denn ihr wisst ja, alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert. In dieser Folge danke ich Hendrik, Olli, Alex, Fabian09, Luzi Papucci, Frau DD, Bastian und Peter. Sie alle haben uns auf rasenfunk.de/supportersclub finanziell unterstützt. Geht per Kreditkarte, PayPal und Direktüberweisung. Herzlichen Dank für alle, die das getan haben. Und wenn euch Content zur EM interessiert, dann abonniert doch den Rasenfunk-Nationalteams-Feed, denn da wird alles zur EM landen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.